Ja, liebe Gemeinde, die zweite Schulwoche nach den Winterferien ist zu Ende und liegt hinter uns. Und aus dem Familientrubel der zurückliegenden Woche ist mir und uns als Eltern eine Situation besonders in Erinnerung geblieben, von der ich auch erzählen darf. Ich habe da explizit auch um Erlaubnis gebeten. Unser jüngster Sohnemann saß verzweifelt über seinen Hausaufgaben, war fürchterlich wütend über die gefühlte Menge der Aufgaben, protestierte lautstark, stampfte, schimpfte und strapazierte ganz gehörig auch die Nerven seiner Eltern. Zwischendurch kamen aus seinen Schimpftiraden Aussagen und Sätze entgegen, die uns als Eltern besonders herausgefordert haben. Ich wünschte, Gott würde machen, dass jetzt einfach alle Hausaufgaben ausgefüllt sind. Ja, das kannst du dir gerne wünschen, aber ich glaube nicht, dass Gott das für dich macht. Ich glaube, er mutet dir das zu, damit du daran lernen kannst, weil er dir ja auch deinen eigenen Verstand geschenkt hat, den du gebrauchen kannst. So etwa lauteten unsere erwachsenen und elterlichen Antworten im Spannungsfeld, empathisch und einfühlsam zu bleiben, aber auch in der zunehmenden Gereiztheit darüber, dass aus 10 Minuten Schreibübungen und 60 Minuten Schreiübungen geworden sind. Ja, dieses Ereignis, dieses Erlebnis ist mir nachgegangen im Blick auf die Predigtvorbereitung für heute und den Bibeltext, um den es gehen soll. Um einen Mann, seine Zumutung und Zuversicht Jesu gegenüber und wie aus dem, was anfangs wie eine Zumutung wirkt, eine Ermutigung wird. Ich lese uns aus Matthäus, Kapitel 8, die Verse 5 bis 13, die Erzählung von dem Hauptmann von Kapharnaum. Aus der Basisbibel. Jesus ging nach Kapharnaum. Da kam ihm ein römischer Hauptmann entgegen und er sagte zu Jesus: Herr, mein Diener liegt gelähmt zu Hause, er hat furchtbare Schmerzen. Jesus antwortete: Ich will kommen und ihn gesund machen. Der Hauptmann erwiderte: Herr, ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst, aber sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Denn auch bei mir ist es so, dass ich Befehlen gehorchen muss. Und ich selbst habe Soldaten, die mir unterstehen. Wenn ich zu einem sage, geh, dann geht er. Und wenn ich zu einem anderen sage, komm, dann kommt er. Und wenn ich zu meinem Diener sage, tu das, dann tut er es. Als Jesus das hörte, staunte er. Er sagte zu den Leuten, die ihm gefolgt waren: Amen, das sage ich euch. Bei niemandem in Israel habe ich so einen Glauben gefunden. Ich sage euch, viele werden aus Ost und West kommen. Sie werden mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch liegen. Aber die Erben des Reiches werden hinausgeworfen in die völlige Finsternis. Da draußen gibt es nur Heulen und Zähneklappern. Dann sagte Jesus zum Hauptmann: Geh, so wie du geglaubt hast, soll es geschehen. In derselben Stunde wurde sein Diener gesund. Auf den ersten Blick unterscheidet sich dieser Wunderbericht im Matthäus-Evangelium nicht von anderen Berichten, in denen erzählt wird, wie Menschen auf Jesus zukommen und etwas von ihm erbitten. Doch bei genauerer Betrachtung liegt schon in der Ausgangssituation ein wichtiger Unterschied vor, der es in sich hat. Denn es ist kein Gelähmter oder Blinder oder Aussätziger, der Jesus hier anspricht und um Hilfe bittet, sondern ein Hauptmann. Und allein schon diese Person gibt Rätsel auf. Während viele Bibelübersetzungen hier einfach Hauptmann übersetzen, im Griechischen steht hier das Wort Kopf oder Anführer einer Hundertschaft, spricht die gerade vorgelesene Basisbibelübersetzung sogar von einem römischen Hauptmann. Viele Bibelkommentare halten das für unwahrscheinlich, dass es sich um einen römischen Hauptmann gehandelt haben könnte, da es in Kapharnaum und in der näheren Umgebung keine Kaserne gab, wo Römer stationiert waren Und sie vermuten stattdessen eher einen heidnischen Söldner, der zur persönlichen Schutztruppe von Herodes gehörte, der um die Ecke in Tiberias seinen Sommersitz hatte. Ich halte die Übersetzung der Basisbibel aber für richtig, deswegen habe ich sie auch ausgewählt. Denn der Evangelist verwendet hier den gleichen Begriff wie später in Kapitel 27, als er, ganz ähnlich wie Markus, von dem Bekenntnis eines römischen Hauptmanns berichtet, der Jesus in seinem Sterben am Kreuz als Sohn Gottes bekennt. Aber auch die Ausgangssituation, dass der Hauptmann einen Hausstand mit Sklaven hat, das passt viel eher zu einem Angehörigen der römischen Truppen, der etwas höher steht als zu einem einfachen Söldner. Und diese personale Konstellation, die hat es damit in sich, weil es hier eben nicht um die gewöhnlichen Bitten um Heilung oder Hilfe von anderen Juden geht. Der Anfang dieser Erzählung mit dem Anliegen des römischen Hauptmanns an Jesus, der wirkt zu Beginn wie eine Zumutung an Jesus. Im Prinzip wie eine Zumutung in dreifacher Hinsicht. Und die erste Zumutung betrifft natürlich Jesus. Der römische Hauptmann bittet den Juden Jesus um Hilfe für einen Kranken in seinem Haus. Und für alle anderen Beteiligten war damit sofort klar, dass damit natürlich die Erwartung an Jesus einhergeht, in das Haus des Hauptmanns zu kommen. Die Reaktion Jesu legt nahe, dass er selbst, aber auch seine Begleiter das so empfunden haben werden. Der römische und damit auch heidnische Hauptmann erwartet, dass Jesus, obwohl er Jude ist, das Haus eines Heiden betritt. Er erwartet offenbar, dass sich Jesus für die Heilung des Sklaven selbst verunreinigt, was damals eben nach gängiger rabbinischer Ansicht der Fall war, wenn ein Jude das Haus eines Heiden betrat. Was für eine Dreistigkeit und Respektlosigkeit, könnte man denken, aber in den damaligen Gegebenheiten und Umständen war das ein ganz normaler Umgang von Römern gegenüber den Bevölkerung in den besetzten Gebieten. Aber da ist noch mehr. Der Hauptmann hat Jesus nicht etwa befohlen, seinen Sklaven zu helfen, er hat um Hilfe gebeten. Und das wiederum muss mindestens für die Juden, die Jesus hier begleiten, eine Überraschung gewesen sein, weil es absolut nicht ihren Erfahrungen entsprach, wie das Miteinander von Römern und Juden so funktionierte. Die römische Besatzungsmacht, die befahl, die ordnete an, die setzte durch, die erzwang, was sie von den Juden brauchten und haben wollten. Sie baten nicht. Sie nahmen sich. Nach den allgemeinen Erfahrungen mit den Römern ist es wahrscheinlich, dass die Begleiter Jesu hier zunächst an Zynismus dachten und darin eine weitere Zumutung erkannten. Der Hauptmann fordert nicht nur einen Juden auf, gegen seine religiösen Überzeugungen zu verstoßen, sondern er erweckt auch noch den Eindruck, dass Jesus eine freie Wahl hätte. Und wahrscheinlich werden die mitanwesenden Soldaten, die ihren Hauptmann begleiteten, nicht weniger überrascht gewesen sein von diesem Umgang ihres Hauptmanns mit dem jüdischen Wanderprediger, den ihr Anführer gerade eben mit der Ehrenbezeichnung Herr angeredet hat. Gut möglich, dass sie in diesem Moment nicht dachten, der ist jetzt hier zynisch, sondern der hat nicht mehr alle. Der verhält sich nicht wie ein Hauptmann der stolzen Besatzungsmacht, sondern wie irgendein komischer Kauz. Die ersten beiden Verse wirken also einerseits wie eine Zumutung, aber andererseits enthalten sie auch diesen überraschenden Aspekt, dass der römische Hauptmann bittet und weder fordert noch befiehlt. Die Antwort Jesu in Vers 7 führt diese Doppeldeutigkeit noch ein Stückchen weiter, was sich auch wiederum ganz stark in der exegetischen Diskussion in den Bibelkommentaren wiederfindet. Ich will kommen und ihn gesund machen. So lautet die gängige Bibelübersetzung über viele verschiedene Übersetzungen hinweg. Aber auf der anderen Seite halten viele Bibelausleger gerade diese Formulierung für nicht sinnvoll. Sowohl im Blick auf den Verlauf des weiteren Gespräches als auch im Blick auf das Jesusverständnis. Sie versuchen stattdessen, diese Antwort Jesu als eine patzige Rückfrage zu lesen, etwa im Sinne von, soll ich etwa zu dir nach Hause kommen und ihn heilen? Doch das gibt der Text grammatikalisch und syntaktisch gar nicht her. Und es geht im Hintergrund auch in den Bibelkommentaren bei diesem Satz eben um das Jesusbild, um den selbstbewussten Sohn Gottes, der stets Herr seiner selbst ist, was sein Handeln angeht, der entscheidet, wem er hilft und wem nicht. So wie bei der syrophönizischen Frau, der er erst die Hilfe verweigern will, weil sie eben keine Jüdin ist. Aber in Wirklichkeit ist das Bild von Jesus in den Evangelien ja vielschichtiger. Manche Situationen verlaufen anders als geplant. Die Speisung der 5000 war eine Notsituation, von Jesus anders gedacht, weil das Nachhauseschicken eben nicht mehr geht. Seine Versuche, sich zurückzuziehen, gingen offenbar manchmal nicht auf, weil die Menschen ihm nachliefen, ihn suchten, heute würde man sagen, ihn stalkten. Oder wir haben gerade die Lesung, in der Lesung gehört, die blutflüssige Frau, die das Gedränge nutzt, um sich an Jesu Heilkraft zu bedienen, indem sie sein Gewand berührt. Und hier in dieser Situation ist es schlichtweg am naheliegendsten, dass Jesu Antwort, ich will kommen und ihn gesund machen, einfach die freundliche und ausweglose Antwort ist, die ein einfacher Jude dem Anführer einer bewaffneten Hundertschaft geben kann und sollte, wenn er um etwas gebeten wird. Doch in dem, was der Hauptmann auf Jesus antwortet, löst sich auf, was hier am Anfang zunächst als eine Zumutung Jesu gegenüber aussah. Zum zweiten Mal redet der Hauptmann Jesus mit der Ehrenbezeichnung Herr an. Und er äußert etwas, was auch in den damaligen Verhältnissen unvorstellbar ist. Er sagt, ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst. Hier wird endgültig deutlich, in welcher Haltung und Gesinnung der Hauptmann Jesus gegenübertritt. Nämlich nicht als der Hauptmann der römischen Besatzungsmacht, nicht als der, dem eigentlich Ehre und Anerkennung entgegengebracht werden müsste. Ganz im Gegenteil, erniedrigt sich der Hauptmann in einer Weise vor Jesus, die allen anderen Beteiligten wohl endgültig die Kinnlade hat runterklappen lassen. Der Hauptmann löst auf, was zu Beginn als Zumutung im Raum stand. Niemals könnte er Jesus zumuten oder gar von ihm verlangen, sein Haus zu betreten. Und hier wird klar, dass er Jesus als Juden akzeptiert und respektiert und nichts erbitten würde, was Jesus als Jude nicht tun könnte oder bereit wäre zu tun. Es liegt ihm ganz und gar fern, dass sich Jesus für ihn verunreinigt. Und ebenso wenig erwartet er, dass sich Jesus auf den wahrscheinlich 2 bis 3 Tagesreisen entfernten Wohnort des Hauptmanns in einer der beiden größeren Hafenstädte am Mittelmeer macht, wo die Römer stationiert waren. Der Hauptmann erkennt Jesus aber nicht nur als Jude an, sondern er erkennt ihn als Sohn Gottes an, ohne es wörtlich auszusprechen. Das ist dann dem anderen römischen Hauptmann unter dem Kreuz am Ende des Evangeliums vorbehalten. Spannungsbogen nennt man das. Aber auch der römische Hauptmann hier in Kapharnaum hat erkannt und verstanden, dass nur ein einziges Wort, ein einziger Befehl reichen würde, um die Heilung seines Sklaven zu bewirken. Er hat erkannt und verstanden, dass Jesus Macht und Einfluss hat über die Mächte in dieser Welt, über diese Welt selbst. Und wenn schon er als Hauptmann nur ein Wort sprechen muss, damit die ihm unterstellten Soldaten oder Sklaven tun, was er verlangt, so ist es doch erst recht Jesus möglich, mit seinem Wort den sichtbaren und unsichtbaren Mächten in dieser Welt zu gebieten. Die anfänglich wie eine Zumutung wirkende Bitte des Hauptmanns entwickelt sich zu einer unfassbar großen Zuversicht, die hier ein Heide, ein Nichtjude, Jesus gegenüber zum Ausdruck bringt. Und Jesu erste Reaktion auf diese große Zuversicht, auf dieses grenzenlose Vertrauen, das der Hauptmann ihm entgegenbringt, ist Erstaunen. Nach den Berichten des Evangelisten Matthäus ist Jesus schon viel in Galiläa herumgezogen. Er hat gepredigt, hat Menschen geheilt, hat erlebt, dass Menschen auf ihn zukommen und um Hilfe bitten. Aber solches Vertrauen in ihn, solch festen Glauben, hat er noch nicht erlebt. Das lässt Jesus nicht etwa sprachlos werden, sondern gegenüber seinen jüdischen Begleitern spricht er diese Erkenntnis aus. Überraschenderweise nicht direkt als Lob an den Hauptmann, sondern erstaunt und ja, vielleicht auch vorwurfsvoll ermutigend gegenüber seinen jüdischen Begleitern. Und schließt daran das prophetische Wort über die vielen an, die Gemeinschaft im Himmelreich erfahren werden. Die Formulierung, viele werden kommen von Ost und West, spielt bereits zu diesem frühen Zeitpunkt seines Wirkens auf die Teilhabe der Heiden am Heil in seinem Tod und der Auferstehung an, während viele Juden nicht zur Teilhabe an seinem Heil finden werden, weil sie am Vertrauen und Glauben an Jesus als Sohn Gottes und Messias scheitern. Diese kurze Ansprache hat also sicher etwas Vorwurfsvolles. Wenn Jesus dieses tiefe Vertrauen und diese absolute Zuversicht in die göttliche Macht Jesu seitens des Hauptmanns betont. Und gleichzeitig wird dieser tiefe Vertrauenserweis des Hauptmanns gerade durch die positive Reaktion Jesu zu etwas Ermutigendem und Nachahmungswürdigendem. Der römische und damit auch heidnische Hauptmann wird zum Vorbild für die jüdischen Begleiter Jesu, aber auch für uns heute. Wie es ganz konkret aussehen kann, Jesus einfach alles zuzutrauen und all sein Vertrauen und Glaube auf ihn zu setzen. Was zu Anfang als Zumutung erscheint, löst sich auf, weil der Hauptmann von Jesus nichts verlangt oder erwartet, was unzumutbar wäre. Er verlangt keine lange Reise bis zu seinem Wohnort, er verlangt keinen persönlichen Besuch in seinem Haus vor Ort. Er bittet Jesus einfach darum, das zu tun, was in seiner Macht steht. Und er tut es in einer Weise, die ganz eindeutig zeigt, in welche Richtung das Gefälle verläuft. Der römische Hauptmann erzwingt nichts, verlangt nichts, verhandelt nicht. Er bittet schlicht und einfach den, der Herr ist über alle Mächte und Gewalten, den, den er selbst nur mit Herr anreden kann. Und diese Verbindung aus tiefer Demut, trotz des eigenen weltlichen Ranges, und tiefem Glauben und tiefer Zuversicht, steht uns in dieser Erzählung als Vorbild vor Augen. Und für den Hauptmann damals führt sie zu einer grandiosen Erfahrung. Geh, so wie du geglaubt hast, soll es geschehen. Mit diesem Zuspruch beendet Jesus die Begegnung mit dem Hauptmann. Tatsächlich ist es jetzt hier Jesus, der einen Befehl gibt, einen Imperativ benutzt, der den Hauptmann zurückschickt nach Hause. Jesus spricht ihm zu, dass das, was der Hauptmann Jesus zutraut, sich erfüllen soll. Und gleichzeitig fordert er damit auch ein, dass der Hauptmann bei seinem Vertrauen und Glauben auf Jesus bleibt. Er bekommt keinen Beweis dafür, dass sich das erfüllt. Er muss erst 3 Tage nach Hause laufen und darauf hoffen, dass, wenn er zu Hause ankommt, sein Sklave gesund ist. Wir haben heute den Vorteil, dass wir aus der Überlieferung vom Evangelisten Matthäus wissen, dass es geschehen ist in der gleichen Stunde. Das wusste der Hauptmann damals nicht, aber offenbar ist er gegangen und hat weiter geglaubt und vertraut. Was trauen wir Gott zu? Wie tief ist unser Vertrauen und unsere Zuversicht in sein Wirken und Handeln? Wo haben wir unser Vertrauen und unsere Zuversicht in sein Wirken an eine enge Leine genommen oder zur Seite gelegt? Was trauen wir uns nicht von Gott zu erbitten, weil wir meinen, es wäre eine Zumutung Gott gegenüber, darum zu bitten? Oder was trauen wir uns vielleicht nicht mehr von Gott zu erbitten, weil unsere Erfahrung ist, dass Bitten sich nicht erfüllt haben? Oder weil wir meinen zu wissen, was Gott tun wird und wie er es tun wird, was er tun kann oder nicht, was er tun will oder nicht? Der römische Hauptmann hat sein tiefes Vertrauen in Jesus und seine tiefe Zuversicht in die Macht Gottes gesetzt, und das soll uns ermutigen, ebenso auf Jesus zu vertrauen. Und zwar in einer Weise, die Christus nicht bevormundet. Genau das geschieht aber, wenn wir unsere Einschätzung darüber, was wir Gott an Bitten zumuten können oder nicht, über unser Vertrauen und über unseren Glauben setzen. Genau das geschieht, wenn wir meinen, mit Klarheit sagen zu können, was Gott tun würde und was nicht und wie er es tun würde. Wahrer Glaube traut Gott einfach alles zu. Auch das wundersame Ausfüllen und Fertigstellen von Hausaufgaben. Wahrer Glaube weiß aber immer auch um das Gefälle zwischen dem, der glaubt, und Gott. Wahrer Glaube traut Gott einfach alles zu, aber schreibt ihm nicht vor, ob oder wie er zu handeln hat. Er bleibt in der Zuversicht und in der Hoffnung. Und zu solch einem Hoffen und Vertrauen lädt uns Christus selbst ein und ermutigt uns dazu. Auch in anderen Situationen, in die uns in den Evangelien berichtet werden, da sieht Jesus den Glauben derer an, die sich ihm bittend zuwenden. Dein Glaube hat dir geholfen. Das sagt Jesus dann zur blutflüssigen Frau. Oder dem Blinden bei Jericho, der Jesus lautstark um Hilfe bittet und den die Menschen um ihn herum anfahren, er möge doch mal bitte leise sein, weil seine Hilferufe peinlich sind. So ein Geplärre kann man doch Jesus nicht zumuten, denken sie. Und Jesus hält dem entgegen, doch genauso soll es sein. Ihr sollt und dürft von mir alles erwarten. Ihr sollt und dürft mir alles zutrauen, nicht nur im Blick auf das Leben über den Tod hinaus, sondern auch im Blick auf das Leben im Hier und Jetzt. Im Blick auf unseren heutigen Predigttext und all die vielen anderen biblischen Berichte, wie Jesus auf wundersame Weise in das Leben von Menschen eingreift, ist aber eine Einschränkung angesagt. Immer geht es um die Wendung und die Rettung aus einer Notsituation und nicht etwa um die Steigerung des eigenen Luxus und Wohlstandes. Von Gott einfach alles zu erwarten, ist nicht in dem Sinne gemeint, dass Jesus und dass Gott jetzt diese Wunscherfüllmaschine sind, die mir ein neues Handy beschaffen, weil ich meine, ein neues Handy zu brauchen oder neue Kaffeemaschine oder was auch immer. Wozu uns aber der Predigttext und Christus selbst einladen ist, dass wir uns mit dem, was uns Not bereitet, oder dem, wo wir uns für die Not anderer stark machen und einsetzen vor Gott, an Gott wenden und um sein Eingreifen, sein Wirken in der Not bitten. Dass wir ihm in diesen Situationen alles zutrauen und unser Denken loslassen, wir müssten mit unserer Not alleine fertig werden, weil sie vielleicht zu gering ist oder zum Leben dazugehört. Im Glauben und Vertrauen auf Christus dürfen wir ihm auch in diesem Leben alles zutrauen. Und um es ganz zeugnishaft zum Abschluss zu bringen: ich nehme für mich persönlich mit bei der nächsten Not über die Hausaufgaben unseres Jüngsten, diese Not nicht mehr mit weisen Sprüchen abzutun, sondern gemeinsam mit ihm seine und auch unsere Not im Gebet Gott zu bringen. Und in solch einer festgefahrenen und notvollen Situation auf ein kleines Wunder zu hoffen. Darauf zu vertrauen, dass er diese Not befriedet, auf welche Weise auch immer. Amen.